Herr Orlik, immer um eine Kleinigkeit vornehmer als der vornehmste seiner Kunden, war der Bruder des namhaften in Berlin ansässigen Malers Emil Orlik, der einem Bewunderer auf die Bitte, ihn in seinem Atelier besuchen zu dürfen, geantwortet haben soll: Ein Atelier hat mein Bruder Hugo in Prag. Ich habe eine Werkstatt. Ob Hugos Anzüge oder Emils Bilder besser waren, wage ich nicht zu entscheiden. Aber Hugo war ohne Frage der größere Snob. Einer der größten, die das Prager Schmockkästchen, so nannte es sich in koketter Selbstkritik, jemals aufzuweisen hatte. Wie und warum Schmock, ursprünglich eine Figur aus Gustav Freitags Lustspiel Die Journalisten, zum Synonym für Snob geworden ist, dem sich die adäquate Wortbildung verschmockt und Schmockerei angegliedert haben, das wäre wieder einmal einer eigenen, hier leider nicht durchführbaren Untersuchung wert. Von kompetenter weiblicher Seite wurde mir versichert, dass Prag auch auf dem Gebiet der Damenmode Erstklassiges leistete und dass die Prager Haute Couture internationale Geltung besaß. Die kompetente Seite gehörte zur sogenannten Haute Vivrie, einer einleuchtenden, keineswegs nur auf Prag beschränkten Bezeichnung für die Finanz- und kulturträchtige, in manchen Fällen schon seit zwei oder drei Generationen geadelte Oberschicht des jüdischen Großbürgertums. Eine andere zu dieser Schicht gehörige Dame, die ihren Sommeraufenthalt zwischen Nizza und Karlsbad zu teilen pflegte, hatte vom teuersten Prager Pelzsalon einen prächtigen Weißfuchsmantel geliefert bekommen, den sie, wie eine ihrer Freundinnen neidvoll vermutete, sicherlich nach Nizza mitnehmen würde. »Nach Nizza«, entgegnete die Schmöckin, »den hebe ich mir für Karlsbad auf. In Nizza kennt mich doch niemand.« Es war dieselbe, die einer Übersiedlung nach Dresden, von ihrem Gatten aus Geschäftsgründen erwogen, das Argument entgegensetzte: »Was mache ich in Dresden, wo mir doch schon Prag zu klein ist?« Damit stand sie allerdings im Widerspruch zu einem Lokalpatriotismus, wie er in noch viel kleineren Städten als Prag gehegt wurde und beispielsweise in dem Stoßseufzer zum Ausdruck kam: »Göding ist auch nicht mehr, was es war.« Dies wiederum erinnert an die Äußerung eines Versicherungsagenten, der seine Tätigkeit aus Mährisch-Ostrau in die slowakische Kleinstadt Neutra verlegen wollte und von seinen Freunden gewarnt wurde, dass es dort öd sei. Der Umlaut lässt sich in diesem Fall nicht gänzlich ausschalten, wechselt jedoch ersatzweise vom O zum A und nähert sich dem Klangbild Äd. Neutra Äd, entgegnete der Gewarnte, wieso? Man nennt es auch Kleinpressburg. Jetzt haben wir uns aber allzu weit von Prag entfernt und kehren eilends zurück, ins Hunderttürmige, ins Goldene, an den Ufern der von Smetana vertonten Moldau gelegene Prag, in die schönste Stadt nördlich der Alpen und wahrscheinlich eine der schönsten Städte überhaupt. Ach ja, Prag wird durchflossen von der Nebich, die sich schließlich doch in die Elbe ergießt, heißt es bei Gustav Meyrink, der bekanntlich nur ein Wahlprager war und sich infolgedessen oder trotzdem eine gewisse kritische Einstellung zum goldenen Moldau-Mütterchen bewahrt hatte, als einziger auf weiter Prager Literatenflur. Kein Prager, ob Literat oder nicht, aber im Grunde war ein jeder Literat oder hielt sich dafür, auch wenn er nie eine Zeile veröffentlicht hatte, hielt sich sogar für einen Besseren als die öffentlich Anerkannten. Ich bitte Sie, wer ist schon der Werfel? Sein Vater hat ein Handschuhgeschäft in der Mariengasse. Kein Prager, sage ich, hat jemals an Prag das Geringste auszusetzen gefunden, indessen im vorgeblich gemütlichen Wien die böseste Selbstkritik zu Hause war, von Nestroy über Karl Kraus bis zum Qualtinger. Kein Prager hat jemals gezögert, Prag für den Nabel der Welt und sich selbst für den Nabel Prags zu halten. Noch in jenem scheinbar abwertenden Urteil der Prager Gesellschaftslöwin, dass Prag ihr zu klein sei, lag die resignierte Überzeugung beschlossen, dass es leider nichts Größeres gäbe. Und siehe da, oder auf Pragerisch und was tut Gott, in mancher Hinsicht traf das tatsächlich zu. Am Graben, wo wir uns zuletzt aufhielten, lag auch das Café Continental, Prags Literaten- und Journalistencafé, ähnlich wie in Wien, das Herrenhof, die Nachfolge des Zentral, angetreten hatte, war das Conti, dem geschleiften, einstmals von den Jungprager Dichtern bevölkerten Café Arco, nachgefolgt, ohne es jedoch an literarischem Ruhm zu erreichen. Näheres über das Café Arco findet sich bei Karl Kraus, Kurt Wolf, Max Brod, Willi Haas und Johannes Urzidil, dem letzten 1972 verstorbenen Mitglied des Prager Dichterkreises, dem ich, eine für mich höchst schmeichelhafte Stelle in der Autobiografie Max Brods erlaubt mir diese Aussage, als Hospitant angehört habe. Das Conti dürfte das einzige Kaffeehaus seiner Art gewesen sein, dessen Garderobier berühmter war als sämtliche Stammgäste. Ich habe ihn noch gekannt, den alten Hahn, und hatte noch die Ehre, meine durch den Schüler Gerber erworbene Lokalgeltung von ihm bestätigt zu bekommen, als er eines Abends meinen Mantel entgegennahm, ohne mir einen Garderobenzettel einzuhändigen. Dass dies als Geste der Anerkennung, als Aufnahme in die Reihe der Bevorzugten gemeint war, konnte keinem Zweifel unterliegen, denn Herr Hahn verteilte seine Garderobenzettel tatsächlich nur als Klassifikationsmerkmal. Zur Identifizierung der von ihm aufbewahrten Mäntel hätte er sie nicht benötigt. Er besaß ein exorbitantes Gedächtnis, wusste die Telefonnummern aller Stammgäste und der von ihnen am häufigsten gewünschten Verbindungen auswendig, merkte sich die Gesichter und, wenn sie prominent genug waren, die Namen noch so seltener Besucher und erkannte nach jahrelanger Pause auch Siegfried Wagner, der zu einer Aufführung seines Bärenhäuter nach Prag gekommen war und anschließend im Café Continental erschien. Hahn half ihm diensteifrig aus dem Mantel. »Schöne Sachen habe ich gehört von Ihrem Herrn Papa«, flüsterte er ihm dabei vertraulich zu. Da es in der Umgangssprache das ziemlich genaue Gegenteil bedeutet, wenn man von jemandem »schöne Sachen« gehört haben will, reagierte Siegfried Wagert entsprechend empört. »Was erlauben Sie sich«, fauchte er, »was soll das bedeuten?« »Lohengrin, Tannhäuser, Parsifal«, ergänzte mit Unschuldsmiene der Garderobier Hahn. Augenzeugen berichten, dass der berühmte Sohn des noch berühmteren Vaters nicht etwa gelächelt oder gar gelacht, sondern sich lediglich mit einem nüchternen »Ach so« abgewendet habe. Ein Thema wie der Humor im Hause Wagner wird schwerlich zum Gegenstand der Sekundärliteratur werden.